Wir fokussieren uns momentan voll und ganz auf den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Und ich habe es auch gelernt, im Fußball sollte man nie irgendwas ausschließen. Am Ende hoffen wir, dass wir jetzt die Trendwende mit ihm hinkriegen und den Klassenerhalt schaffen.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster in einer ganz besonderen Woche mit dem VfL Osnabrück. Wir nehmen auf einen Tag nach der Verkündung der Verpflichtung von Trainer Uwe Koschinat. Heute gemeinsam mit Sportdirektor Amir Shapozadeh und ich zusammen mit meiner Kollegin Susanne Vetter. Mein Name ist Malte Golsche. Die erste Frage geht natürlich an unseren Gast. Amir, wir nehmen auf am Tag nach der Verkündung, nach der Verpflichtung. Anderthalb Tage hast du Uwe Koschinat jetzt schon hier in Osnabrück erlebt. Wie sind so die ersten Eindrücke vom Neuen?
Sehr positiv. Er geht mit sehr viel Energie in die Sache rein. Er nimmt das ganze Team mit, die Spieler, sein Staff und moderiert das auch sehr, sehr gut. Und bis dato macht er, wie gesagt, einen sehr guten, sehr hungrigen und auch sehr überzeugenden Eindruck.
Susanne, dann vielleicht die erste Frage dann auch noch an dich. Oh. Du warst gestern mit auf der PK, hast auch direkt ein Video-Interview mit Uwe Koschinat geführt. Was hattest du so für einen Eindruck? Was ist das für ein Typ?
Ich glaube, das ist ein sehr pragmatischer Typ, hatte ich ihn beschrieben auch im Kommentar. Ich glaube, der ist sehr darauf bedacht, jetzt erstmal so einfache Dinge vielleicht im Training zu machen, aber hat auf jeden Fall einen guten Eindruck gemacht. Auch ist ein, wie soll ich es noch ausdrücken, ist jemand, der auch Leute, glaube ich, mitnimmt. Also der ist ja auch Leute versucht zu packen. Das hat man beim ersten Training gesehen, wo er gleich irgendwie John Verhoek mal am Kragen genommen hat. Das ist natürlich ein schönes Bild gewesen. Und wo er auch wirklich an die Führungsspieler rangegangen ist und gesagt hat, so, was erwarte ich eigentlich von euch? Also es ist jemand, der klar kommuniziert. Und das ist, glaube ich, sind so die Charaktereigenschaften, die man jetzt nach den ersten Eindrücken hat, so von ihm.
Amir nickt. Hat sie gut beschrieben?
Ja, perfekt beschrieben. Der sehr klar ist in seiner Kommunikation und das Bild mit John auch sehr aussagekräftig, ihn dann auch gleich zu packen am Kragen und da einfach auch ein paar nette Worte, ein paar gute Worte mit John dann auch mal zu wechseln, weil er ja bis dato auch noch nicht so richtig zur Geltung gekommen ist. Und das fand ich auf jeden Fall sehr spannend von außen dann zu betrachten.
Ja, also man muss sagen, das war jetzt, glaube ich, keine Aktion im Sinne von ich pack dich und und schüttel dich mal durch, sondern das war so wie ein bisschen väterlich, kann man vielleicht sagen, in einer netten Art und Weise.
Damit ist das Thema natürlich, wir sind schon mittendrin, ist das Thema der heutigen Folge natürlich völlig klar. Wir wollen mit Amir Shapozadeh sprechen über die Trainerentscheidung, die jetzt ganz aktuell war. Wir wollen natürlich aber auch sprechen über die letzten Wochen beim VfL, die ja recht turbulent waren, muss man sagen, nach der Entlassung bzw. der Trennung von Tobias Schweinsteiger, dem Aufstiegstrainer. Amir, ich habe das Interview mitgebracht, das wir vor 10 Tagen veröffentlicht haben mit dir. Da haben wir auch über die Trennung gesprochen und alles, was daraus gefolgt ist. Das war so 3-4 Tage dann danach, nach der Entscheidung. Da haben wir auch über das Trainerprofil gesprochen. Da hast du gesagt, ich zitiere, es muss ein Trainer sein, der auf den VfL brennt, der sich nicht abschrecken lässt von der Tabelle. Er muss positive Energie ausstrahlen, die Jungs mit Emotionen erreichen und sie mental stark machen. Die Mannschaft lechzt nach Sicherheit, Klarheit und Einfachheit sind jetzt gefordert. Hättest du einfach direkt sagen können, dass ihr Uwe Koschinat wollt?
Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wir haben ja einen Prozess, wie wir die Trainersuche dann immer angehen. Das ist dann nicht, dass wir einfach nach einem Punkteschnitt schauen oder gucken, wer wo welche Erfolge hatte, sondern dann auch wirklich einige Trainerkollegen dann auch persönlich kennenlernen. Wir haben es immer so bei uns, dass wir eine erste Runde haben, wo Julius und ich viel selektieren und gucken, welche Profile dann gerade möglich sind und auch zu uns passen. Und in der zweiten Runde die finalen Gespräche führen wir dann zusammen mit Michael Welling, Julius und Holger Elixmann auch. Und von daher wollen wir dann immer sehr tief reinbohren und schauen und gucken, wer dann am Ende wirklich zu dem Anforderungsprofil passt, was wir uns dann auch für diese Situation dann auch skizziert haben.
das spricht dafür, dass ihr auch diese Sorgfalt walten lasst in schwierigen Situationen, wo man vielleicht auch sich ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt oder wo man von außen ein bisschen die Erwartungshaltung spürt. Mensch, gab jetzt einige Fans, die gesagt haben, wenn man das auch so liest, der wusste doch, was ihr haben wollt, der war auf dem Markt, dann hättet ihr den doch auch ein bisschen eher verpflichten können.
Ja, ich sag ja, das sieht von außen dann immer einfach aus, aber ich glaube, wir, wie du es richtig gesagt hast, wollen unserer Sorgfalt dann auch nachkommen und einige Trainerkollegen dann schon auch kennenlernen, um dann auch für ein Gefühl dann zu entwickeln, wer passt dann noch zur Mannschaft, wer passt zu der Situation, wie glaubwürdig ist dann noch jemand. Und das war im letzten Jahr auch so, da haben wir, glaube ich, 2 Wochen interimsweise dann gearbeitet, bis wir dann das beste Gefühl bei Tobias Schweinsteiger gehabt haben und Tobi dann damals den Zuschlag bekommen hat. Und genauso war es jetzt auch, dass wir da auch schon ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen wollen. Das, natürlich ist es auch nicht ganz so einfach, dort Termine dann auszumachen mit Kollegen, mit Trainerkollegen, die dann auch mehrere hundert Kilometer dann fahren müssen. Wir hatten eine Jahreshauptversammlung zwischendurch, wir hatten eine Aufsichtsratssitzung zwischendurch, wir hatten dann Themen auch intern, die wir dann mit den Co-Trainern, mit der Mannschaft dann besprochen haben. Also, dass 4, 5 Leute dann auch einen Termin zusammenfinden, ist natürlich auch nicht immer ganz so einfach.
Kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie oft habt ihr mit Uwe Kuschinat gesprochen? Wie lange und welche Themen werden da überhaupt so abgehandelt, sag ich mal?
Ja, soweit ich informiert bin, gab es dieses Gespräch schon mal vor 2 Jahren in der Situation in der 2. Liga, als man auf Trainersuche gewesen ist. Ich wusste von diesen Gesprächen damals auch. Mein halbes Fußballleben oder Fußballerleben begleitet mich dann Uwe Kuschinat auch immer in einer gewissen Rivalität. Damals als Spieler bei Hansa Rostock, da war er in Koblenz. Dann, als ich in Lotte war, war er bei Fortuna Köln. Also immer wieder Berührungspunkte gehabt. Und ich habe Uwe dann irgendwann angerufen, letzte Woche unter der Woche habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du Uwe, wie ist deine jetzige Situation? Ich möchte unvoreingenommen in so ein Gespräch mal mit dir gehen. Und wir haben dann mal ein entspanntes Telefonat geführt. Ich habe das intern auch nochmal hinterlegt, dass wir gerne dieses Gespräch nochmal führen sollten, weil es schon Sinn macht, nochmal zu sprechen. Vielleicht auch nochmal ein paar Dinge, die vor 2 Jahren dann vielleicht nicht ganz optimal gelaufen sind von beiden Seiten, vielleicht nochmal aufzuklären und dann nochmal eine neue Gesprächsrunde zu gehen, weil er schon eben von den Dingen, die ich dann auch mitbekommen habe und Infos bekommen habe, schon ganz, ganz viel auch zu unserem Anforderungsprofil eben auch gepasst hat. Mhm.
Dann habt ihr telefoniert und danach habt ihr euch dann nochmal getroffen in diesem Prozess, du mit ihm, also und Julius, und dann nochmal in der anderen Kombination, oder gibt es da mehrere, dass man nochmal wieder telefoniert, wenn man merkt, dass man ein bisschen intensiver das nochmal vertiefen sollte?
Ja, Julius und Michael kannten ja Uwe noch aus dem Gespräch von damals und ich habe gesagt, ich möchte dieses Gespräch auf jeden Fall nochmal führen, es lohnt sich dann nochmal zusammenzusitzen. Und nach meinem Telefonat habe ich dann den Termin dann mit Uwe ausgemacht und dann haben wir uns persönlich getroffen, wo ja anscheinend auch ein Bild auf dem Parkplatz dann entstanden ist.
Ich muss sagen, das ging durch einige WhatsApp-Gruppen wohl durch.
Ja, das ist dann auch manchmal gar nicht so einfach. Da trifft man sich sogar ein bisschen außerhalb Osnabrücks, aber ja, Uwe haben sie dann gleich wiedererkannt und wir haben uns zu viert dann hingesetzt mit Uwe zusammen. Und hatten eine sehr, sehr gute, offene Gesprächsrunde, waren in vielen Themen auf einer Wellenlänge. Und nach dem Gespräch hatten wir schon alle 4 auch ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, haben viel nochmal diskutiert über die Profile oder die Trainerkollegen, die wir jetzt alle gesprochen haben, und waren uns dann aber schon recht schnell einig, dass Uwe für diese Situation gerade der richtige Trainer dann auch für uns ist.
Hat das vor 2 Jahren nochmal eine Rolle gespielt jetzt in diesen Gesprächen, oder habt ihr gesagt, das lassen wir so hinter uns?
Ja, ich glaube, bei beiden Seiten, bei Michael, bei Julius, aber auch bei Uwe, waren es Dinge sicherlich noch, die einfach so im Raum standen. Und war, glaube ich, gut, dass wir dann nochmal zusammen über diese Themen dann gesprochen haben, die Dinge ausgeräumt haben und dann halt in diese Gesprächsrunde gegangen sind. Und damit auch nichts hängen bleibt, was vielleicht vor 2 Jahren mal war, vor meiner Zeit.
Du hast eben schon gesagt, ihr habt natürlich mit diversen Kandidaten gesprochen. Die genaue Zahl hast du wahrscheinlich selber gar nicht mehr so richtig im Kopf, aber es gibt natürlich auch immer mal wieder Namen, die dann durch die Medien kreisen. Und wir haben Eugen Polanski gelesen, Michael Schiele und so weiter. Erschwert das auch so eine Trainersuche? Und ja, vielleicht kannst du auch sagen, war an dem einen oder anderen Namen vielleicht auch was dran?
Erschweren nicht, aber es ist dann schon immer spannend, wenn man Gespräche führt, wie schnell das dann geht, dass über Medien dann berichtet wird, das ist die 1A-Lösung, das ist der Favorit oder jemand hat vermeintlich abgesagt, diese Spielchen, die dann medial gemacht werden. Ich bin kein Freund davon, weil umgekehrt der Verein macht es ja auch nicht, dass man bei Gesprächen, wenn man einen Trainerkollegen dann vielleicht nicht will, mit den Medien redet und sagt, du, der kommt für uns nicht mehr in Frage oder der kommt nicht in Frage, wir haben dem abgesagt. Leider Gottes sind das diese Spielchen, die dann medial gemacht werden, aber ist halt schade, dass es dann so teilweise abläuft.
Als du dieses Bild gesehen hast, da in dieses WhatsApp-Bild, zuckt man da auch erstmal zusammen und denkt, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Ja, es war schon spannend, weil als Uwe dann auch in den Besprechungsraum gekommen ist, hat er schon gesagt, du, er wurde hier auf dem Parkplatz erkannt und er hat ein WhatsApp-Bild mit jemandem oder hat ein Bild mit jemandem gemacht. Hatte uns dann schon kurz informiert, aber dass es dann so schnell die Runde macht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Bei dem Profil, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, was ihr gesucht habt, das Wort Erfahrung war damals nicht unbedingt ein Thema, was du aufgeworfen hast, aber inwieweit spielte es bei euch nochmal eine Rolle, dass ihr da jemanden jetzt vielleicht nochmal auf einen anderen Weg geht und jemanden sucht, der auch eine gewisse Erfahrung auch im Abstiegskampf zweite Liga hat?
Das hat sich dann jetzt über die Tage, über die Wochen, über die Gespräche dann herauskristallisiert, über die Stimmung auch so ein bisschen in der Kabine, dass uns, glaube ich, schon jemand dann gut tut, der auf der einen Seite ein bisschen väterlich vielleicht sein kann, der eine gewisse Führung dann auch in der Kabine hat und natürlich auch diese Situation schon selber mal in dem einen oder anderen Verein auch erlebt hat, Abstiegskampf. Jemand, der dann auch mit Gegenwind oder auch mit Druck umgehen kann. Und diese Themen haben sich dann herauskristallisiert aus vielen Gesprächen dann auch intern, wo wir gesagt haben, das wird sehr wichtig für uns dann am Ende auch sein.
Also bevor ihr das Profil erstellt habt und den Trainer gesucht habt, habt ihr auch die Mannschaft quasi oder in die Mannschaft hineingehorcht, kann man das so sagen?
Ja, schon. Ich bin ja sehr nah dran an der Mannschaft. Ich versuche, ihr beide wisst das, fast jedes Training, wenn ich dann keine Termine habe, auch dabei zu sein, ob es im Sommer ist oder im Winter jetzt ist, Trainingseinheiten zu sehen, in der Kabine zu sein, in der Trainerkabine zu sein, um auch immer so eine Stimmung dann aufzusaugen. Und klar, nachdem wir dann Tobias auch freigestellt haben, haben wir natürlich auch die Gespräche mit den Jungs, mit der Mannschaft geführt. Wir zusammen als Führung, nicht nur ich, sondern auch Michael Welling, Holger Elixmann, damit wir auch da nochmal ein Feedback haben und auch nochmal reinhören können, wie es dann gerade auch in der Mannschaft ist. Und welcher Trainerkandidat dann am Ende auch zu uns passt.
Würdest du das so unterschreiben, wenn man sagt, Uwe Kuschinat ist schon auch so ein gewisser Kontrast zu Tobias Schweinsteiger?
Ja, sicherlich, klar. Aufgrund der Lebenserfahrung, die Uwe mitbringt, aufgrund der Jahre jetzt, dass die Uwe dann auch als Cheftrainer in diversen Vereinen hatte. Ich glaube, man tut ihm vielleicht manchmal auch Unrecht, wenn man sagt, dass er nur der Feuerwehrmann ist, das ist er nicht. Ich glaube, er bringt beide Facetten mit. Er hat ja damals auch schon bei Fortuna Köln, ist er, glaube ich, von der 5. Liga bis in die 3. Liga aufgestiegen. In Sandhausen hat er, glaube ich, in einer Situation übernommen. Ich glaube, nach 9 Spieltagen 5 Punkte hat den Verein dann am Ende der Saison noch in der Liga gehalten. In der Folgesaison, ich glaube, mit Platz 10 die beste Saison der Vereinsgeschichte, meine ich, dann auch erreicht. Von daher glaube ich, dass ihm da auch so ein bisschen vielleicht Unrecht getan wird. Er bringt viel Erfahrung mit, sicherlich ein anderer Kontrast dann noch zu Tobi und sicherlich auch schwierig zu bewerten oder zu beurteilen, weil wir jetzt natürlich eine ganz andere Situation haben, aufgrund der Tabellensituation, als die vielleicht letztes Jahr nach dem 4. oder 6. Spieltag dann in der 3. Liga gewesen ist.
Es ist vielleicht auch wichtig, jetzt in so einer Situation, in so einem Abstiegskampf dann auch mal bewusst so einen Kontrapunkt zu setzen, denn eigentlich hattet ihr gesagt, dieses Profil, junger Trainer, der sich mit uns entwickelt und so weiter, das ist unser Weg. Aber dass man in dieser Situation dann sagt, okay, wenn man jetzt jemanden mit einem ähnlichen Profil wiederholt, das haben wir jetzt gerade versucht, in der jetzigen Situation funktioniert es so für uns nicht. Deswegen setzen wir bewusst jetzt mal diesen Kontrapunkt, um halt eben da nochmal eventuell was auszulösen. Also nicht die klassische Abkehr, das eine hat nicht geklappt, deswegen machen wir das andere jetzt, sondern dieses eher, dass es auf diese Situation jetzt gemünzt ist.
Ja, genau. Man muss halt die Situation bewerten und wir haben halt geguckt, dass wir gerade situativ dann auch handeln, was wir jetzt gerade für diese Situation aktuell brauchen. Wir wollen grundlegend nicht von unserem Weg abkommen, zu sagen, dass wir auch mit Trainern arbeiten oder arbeiten wollen, die dann vielleicht die nächsten Schritte bei uns machen, die das Potenzial irgendwann haben, in der zweiten und ersten Liga zu trainieren. Aber für die jetzige Situation, glaube ich, tut uns diese Erfahrung, diese Reife, diese Energie und vor allen Dingen auch Überzeugung, die Uwe mitbringt, in der Situation aktuell sehr gut. Hm.
Sein Vertrag ist jetzt erstmal für, ja, man kann es so sagen, wahrscheinlich für diese Saison erstmal geschlossen. Ihr habt gestern das nicht direkt bestätigt, aber aus den Blicken kann man schon ablesen, dass es jetzt erstmal etwas ist, was auf eine Mission angelegt ist. Du hast gerade gesagt, wir wollen uns aber auch entwickeln. Aber es gibt wahrscheinlich auch Szenarien, mit Uwe Koschina durchaus auch diese Entwicklung zu machen.
Ja, Uwe hat es ja gesagt, wir fokussieren uns momentan voll und ganz auf den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Und ich habe es auch gelernt, im Fußball sollte man nie irgendwas ausschließen. Am Ende hoffen wir, dass wir jetzt die Trendwende mit ihm hinkriegen und den Klassenerhalt schaffen und jetzt nicht über die nächste Saison reden oder jetzt noch nicht so weit denken. Aber trotzdem, warum soll es nicht auch eine Option sein, vielleicht in einem anderen Szenario, was wir gerade nicht hoffen, dass man vielleicht sagt, du, man macht auch weiter, ob in der zweiten Liga, ob in der dritten Liga, das will ich gar nicht ausschließen.
Ist es, um jetzt mal auf das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft zu kommen, ist es vielleicht auch so, dass diese Trainerpersönlichkeit in dem Sinne auch so ein bisschen ausgleichen muss, was der Mannschaft eventuell fehlt? Also einerseits Erfahrung in der zweiten Bundesliga, andererseits ja so eine gewisse Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit?
Ja, ich glaube einfach, dass uns das im Moment in dieser Liga dann auch gut tut. Es ist eine sehr schwierige Liga, eine sehr herausfordernde Liga, dass wir dann auch jemanden haben, der die zweite Liga auch dann gut kennt, der in dieser Liga dann auch viele Höhen und Tiefen selber dann auch schon erlebt hat. Und unter schwierigen Situationen dann auch gearbeitet hat, ob in Sandhausen, ob bei Arminia Bielefeld. Und genau das brauchen wir auch jetzt gerade in dieser Situation. Und da bringt Uwe einfach viel Erfahrung dann auch mit.
Wie hast du ihn denn jetzt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wie du ihn wahrgenommen hast jetzt so, aber hat sich denn dieses Bild, was du von ihm hattest, dieses Profil jetzt auch in diesen ersten Tagen im Training und auch im Umgang, du hast gerade gesagt, auch in der Kabine bestätigt?
Ja, auf jeden Fall. Also klare Kommunikation, viel positive Energie. Wir hatten auch zu keinem Zeitpunkt, weder in den Gesprächen noch jetzt in der Kabine, den Eindruck gehabt, dass Uwe an irgendwas zweifelt, sondern mit absoluter Überzeugung, mit ganz viel Energie, die er auch hat und Emotionen, die er auch hat, mitbringt. Und das hast du dann jetzt in den ersten Gesprächen, in den ersten Besprechungen natürlich auch schon gemerkt.
Er betont ja auch immer wieder oder hat auch gestern nochmal betont, der VfL ist für ihn nicht nur so einfach ein Verein, zu dem man jetzt hingeht und vorher keinen Bezug hatte, sondern es ist ein Verein, gegen den er schon sehr häufig gespielt hat. Ich glaube, am häufigsten als Trainer auf der Gegenseite stand und auch den er ja auch immer wieder sehr positiv begleitet hat. Er hat immer wieder betont, was er für eine große Sympathie hat für den Verein, für die Fans hier, auch für diese Bremer Brücke. Inwieweit hat das denn eine Rolle gespielt noch bei euch?
Ja, es hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass du jemanden hast, der für diese Situation und für den Verein dann auch brennt und in den Gesprächen selber nicht zweifelt, sondern diese Überzeugung mitbringt und für den Verein, für die Mannschaft, für die Rahmenbedingungen, die man auch hat, mit denen umgehen kann und auch für das alles dann brennt. Und das hat er dann ausgestrahlt. Und das waren sicherlich auch Gründe, wo wir dann gesagt haben, zu dem Anforderungsprofil, was wir haben, merken wir da eine maximale Bereitschaft, eine maximale Überzeugung und sicherlich waren das auch Punkte, die dann für ihn gesprochen haben.
Wir sind jetzt 3 Tage vor dem Spiel bei Schalke. Wir wollen gleich noch ein bisschen oder am Ende vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber was erwartest du jetzt konkret von Uwe Kuschinat, von dem Trainerteam für Veränderungen? Was müssen sie jetzt, sag ich mal, in dem Rahmen bis zur Winterpause leisten, damit man sagen kann, ja, der erste Impuls, sage ich mal, des Trainerwechsels, der hat gesessen.
Ja, ich glaube, es ist schwierig jetzt in 4-5 Tagen Dinge großartig zu verändern. Ich glaube, das ist einfach nur wichtig, in die Köpfe der Spieler jetzt reinzukommen, Dinge ein bisschen einfacher zu halten, als sie vielleicht vorher gewesen sind, nicht ganz so komplex die Dinge anzugehen. Und ich hatte es bei der letzten Trainerentscheidung auch gesagt, dass man immer eine Zeit braucht, 4, 5, 6 Wochen, bis Trainer und Mannschaft sich finden, bis du Automatismen drin hast. Wir haben jetzt 3 Spiele, da haben wir eine Winterpause und wollen jetzt gucken, dass wir durch die ein oder andere Stellschraube noch einige oder den einen oder anderen Punkt bis zur Winterpause mitnehmen und dann nochmal die Situation im Winter bewerten, was den Kader angeht, was die Winterplanung angeht, um da auch nochmal über diese Dinge dann zu sprechen und vielleicht Veränderungen dann auch vorzunehmen.
Uwe Kuschinat hat gestern bei der Pressekonferenz nochmal deutlich gesagt, dass er auf eine Achse setzt, also von Führungsspielern auf Leute, die auf Spieler, die vielleicht nicht unbedingt nur auf dem Feld, sondern auch daneben, so hat er es am Beispiel von Pippo Kühn zum Beispiel erklärt, diese Mannschaft jetzt tragen und anführen. Er ist jemand, der eine klare Hierarchie auch da reinbringen will. Da wurde aber auch deutlich, dass ihr einiges an Führungspersonal und Potenzial auch verloren habt im Sommer. Ist es etwas, was ihr als jetzt auch, wenn man nach Spielerprofilen sucht, auch im Winter nochmal nachverpflichten wollt? Also geht ihr so bewusst darauf zu sagen, wir brauchen da nochmal jemanden? Oder hofft ihr durch diesen Wechsel jetzt auch vielleicht nochmal andere in diese Positionen jetzt reinzubringen, die sie vielleicht bislang nicht so ausgefüllt haben?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass Uwe sich selber erstmal ein Bild von der Mannschaft macht, von den Spielern, von den einzelnen Spielern macht und dann, ja, wir über diese Dinge dann noch spätestens im Winter nochmal sprechen, um zu sehen, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Führungsspieler, der vielleicht gerade nicht diese Rolle beim vorigen Trainer gespielt hat und jetzt vielleicht in eine andere Rolle dann hineinwächst oder hineinkommt. Da wird sich Uwe sicherlich auch seine Gedanken machen. Da werden wir sicherlich über diese Themen dann auch sprechen, um dann zu gucken, ob wir im Winter vielleicht nochmal Führungsspieler oder erfahrene Spieler nochmal irgendwo lautstarke Spieler vielleicht dazu holen oder ob der ein oder andere vielleicht nach Uwes Bewertung dann vielleicht in so eine Rolle dann hineinwachsen kann.
Er hat ja klar angesprochen, also Pippo Kühn hat Susanne schon genannt, dann hat er natürlich Kapitän Timo Beermann genannt, Robert Tesche als ja die erfahrensten im Kader, Mikael Cuisance als Unterschiedsspieler, so wie er es genannt hat in der Liga, der jetzt zuletzt gesperrt war und John Verhoek, ein Spieler, der noch relativ wenig auf dem Platz stand. Das ist aber schon einer, wo ihr auch sagt, da haben wir noch die Fantasie, sage ich mal, dass er uns noch richtig weiterhelfen kann.
Jetzt hast du schon viel, viel mehr Führungsspiele aufgezählt, als die wir wirklich letztes Jahr dann vielleicht gehabt haben. Also am Ende haben wir letztes Jahr, und die Jungs, die uns natürlich jetzt auch so ein bisschen vielleicht in der Kabine abhanden gekommen sind, war natürlich ein Sven Köhler, der dann aber auch erst im letzten Jahr so ein bisschen in diese Führungsrolle hineingewachsen ist. Sven war auch in der ersten Saison, als ich hier war, war auch noch nicht der Führungsspieler oder der Spieler, der dann die Kabine geführt oder geleitet hat, weil du natürlich noch andere Spielertypen wie Maurice Trapp, Sheriff, Mark Haider etc. hattest. Von daher ist er auch erst nach der Saison, als der ein oder andere weg war, spätestens in der Rückrunde, als Tobi ein bisschen mehr Verantwortung gegeben hat, in diese Führungsrolle hineingewachsen und natürlich wird Mark Haider immer als Typ in der Kabine auf dem Platz dann auch fehlen. So, wir haben aber natürlich auch Spieler wie John Verhoek dazu bekommen, der viel Verantwortung übernimmt in der Kabine, außerhalb des Platzes, der auch in seiner Laufbahn schon gezeigt hat, dass er das auch auf den Platz gebracht hat mit seiner Art, wie er Fußball dann auch spielt, mit seinen Emotionen Und Mika Cuisance ist auch ein Spieler, der gerne dann auch Verantwortung übernehmen möchte, sich die Kugel jetzt auch nimmt, die Elfmeter schießt, den Ball immer haben möchte, aber auch in der Kabine das ein oder andere Wort zu den Jungs findet. Von daher sind da schon einige Spieler, die dann auch Führungsqualitäten haben und die müssen wir halt gucken, dass wir sie vielleicht noch mehr zur Geltung kriegen.
Du hast gesagt, ihr müsst noch mal gucken, ihr müsst euch gemeinsam anschauen, was noch fehlt und ob es auch dieses, ob es ein Führungsspieler sein soll oder eben, ja, was ihr da ein Profil braucht. Aber wisst ihr denn auf welchen Positionen oder habt ihr da schon eine konkrete Vorstellung oder ist das jetzt wirklich so, dass du sagst, nee, wir machen jetzt einmal noch mal hier erst weißes Blatt und dann guckt sich jeder was an und dann darf jeder mal was draufschreiben und dann gucken wir, was sich realisieren lässt.
Natürlich haben wir uns vorher schon über diese Dinge auch Gedanken gemacht, wo wir vielleicht ein paar Defizite haben, wo wir vielleicht im Winter nochmal was korrigieren können. Aber sicherlich jetzt durch die neue Trainersituation, durch den neuen Trainer, werden wir natürlich ihn mit abholen, mitnehmen, um auch seine Gedankengänge zu wissen, um auch da zu schauen, dass wir zusammen Dinge dann auch entscheiden und auch entwickeln.
Wenn wir jetzt, also wir sprechen über personelle Konstellationen, wenn wir mal aufs Trainerteam schauen, Martin Heck und Tim Dannenberg sind im Verein geblieben, bleiben Co-Trainer. War das inwieweit war das Thema in den Gesprächen mit Uwe Kuschinat? Und dass er keinen eigenen Co-Trainer mitbringt, ist ja auch eher ungewöhnlich, sagen wir mal.
Ja, er war gleich in den Themen auch sehr offen, sehr klar. Tim Dannenberg kennt er schon so ein bisschen aus der ein oder anderen Trainertagung, glaube ich, aus den ein oder anderen Spielen gegeneinander. Die hatten auch zwischendurch immer mal wieder auch telefonischen Kontakt. Er und Martin kennen sich natürlich so ein bisschen über die Kölner Fußballszene und haben da auch immer mal wieder voneinander gehört, hatten zwar keine privaten Kontakte gehabt, aber soweit ich von beiden weiß, haben sie sich immer sehr geschätzt von den Dingen, die sie dann mitbekommen oder wahrgenommen haben. Und das war dann für Uwe klar, er hält große Stücke auf beide. Beide sind sehr nah dran an der Mannschaft. Er hatte, bevor er dann auch hier eingestiegen ist oder als er eingestiegen ist, hat er mit Martin Heck auch nochmal ein persönliches Gespräch geführt. Und somit war das ein gutes Gespräch. Und ja, ich bin froh, dass wir in der Konstellation dann auch zusammen weitermachen.
Wir haben jetzt viel über Uwe Kuschinat gesprochen. Wir wollen trotzdem auch noch mal ein bisschen zurückblicken auf die letzten zwei Wochen und noch mal zurückblicken auf den Prozess der Trennung von Tobias Schweinsteiger. Da gab es ja doch auch gerade in der Fanszene einige Reaktionen, einige, die auch oder deutlich ihr Unverständnis geäußert haben. Hast du diese Reaktionen so erwartet und wie bist du persönlich damit umgegangen?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!